Also, vielen Dank, Erik, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein und vor euch wieder referieren zu dürfen. Also, Serbien und Russland. Nach dem geläufigen Verständnis in der deutschen Öffentlichkeit sind die serbisch-russischen politischen Beziehungen als eindimensionale betrachtet worden. Es wird geglaubt, dass die Serben immer so etwas wie die russischen Stoßtruppen auf dem Balkan waren und noch heute sind. Daraus folgt, dass die Serben häufig zu Opfer antirussischer Vorurteile des Westens geworden sind. Wahrscheinlich stammt diese simplifizierte Wahrnehmung aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. In seinem Buch Bulgarien und Mitteleuropa betrachtete Friedrich Naumann Russland als eine schützende Macht über Serbien bzw. als wahre Antriebskraft der serbischen auswärtigen Politik. Zitat: Es entstand das gegen Österreich-Ungarn wütende, feindliche, von Russland angestachelte, nach allen Seiten unberechenbare Serbien mit seiner über Donau und Save weit herausgreifenden großserbischen Idee, ein Staat, dessen innere Verwaltung nicht schlecht, dessen äußere Politik aber aufreizende Agitation und Raubgesinnung war. Zitat Ende. Offensichtlich hat Naumann übersehen, dass die serbisch-russische Beziehungen selbst im 19. Jahrhundert viel komplizierter und vielschichtiger waren. Ähnlich wie Naumann dachte der Archivar Julius Flak Hartung, der schrieb, dass Serbien der großmäulige, gern groß und ein gefährlicher Vasall Russlands ist. Alle solche Äußerungen hatten sehr viel mit Unkenntnis zu tun und unmittelbar nach dem Krieg hat Hermann Wendel bemerkt, die Serben gar waren bei uns lange Zeit das bestverleutete Volk Europas. Auf jeden Fall hat die Wahrnehmung von den angeblich aggressiven Serben, die als ein verlängerter Arm Russlands wirken sollten, in der deutschen Öffentlichkeit bis zum jugoslawischen Bürgerkrieg übergedauert. Zum Beispiel hat Johann Josef Dengler in Kritikon über die serbische Kommunisten geschrieben und Klaus Hornung glaubte damals, dass auch Großbritannien Großserbien haben will. Wie großmütig London und Paris gegenüber den Serben waren, könnte man bei den NATO-Angreifen gegen Republika Srpska 1995 und gegen Serbien 1999 sehen. In einem anderen Text, in dem er eine militärische Intervention gegen die Serben in Bosnien und Herzegowina befürwortete, schrieb Hornung, dass aus dem serbischen Fall auch die russischen Generäle ihre Schlüsse ziehen werden. Noch einmal ist die bekannte Deutung der russisch-serbischen Beziehungen zum Vorschein gekommen. Die Logik war, dass man die Serben bestrafen muss, um die Russen mit ihren Ambitionen in Schach halten zu können. Die erwähnte Gleichsetzung der Serben mit dem Kommunismus entspricht dem bekannten Bild von den serbisch-russischen Beziehungen, aber hat auch viel mit dem falschen Verständnis des orthodoxen Glaubens zu tun. Manche Autoren dachten, dass die orthodoxen Völker besonders für den Kommunismus anfällig sind. Diese falsche Diagnose teilte auch Otto von Habsburg, der schrieb, dass die orthodoxen Völker in Ost- und Südeuropa am wenigsten Widerstand gegen die Bolschewisierung geleistet haben und dass sich dort etwas entwickelt hat, was er als Nationalkommunismus benannte. Während des jugoslawischen Bürgerkriegs waren die Serben für manche westlichen Journalisten einfach Nazi-Kommunisten. Doch geschichtlich betrachtet stimmt diese These von Otto von Habsburg überhaupt nicht. Trotzdem ergibt es sich aus dieser Deutung, dass nicht bloß die Kommunisten, sondern die Russen bzw. die Orthodoxie eigentlich der Feind der abendländischen Kultur ist. In den Reportagen über Serben aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg wurden diese immer wieder ostlich, byzantisch und orthodox genannt, was alles in einem abwertenden Kontext verwendet wurde. Deswegen meinte der serbische Historiker Milorad Ekmecic, dass die Serbophobie sehr oft nur einen Ausfluss der westlichen Russophobie darstellt. Auf jeden Fall wurden die Serben am Ende des 20. Jahrhunderts auf ähnliche Weise betrachtet wie am Anfang. Noch heute betrachten die westlichen Medien den Serben als einen russischen Agent, wobei der angebliche russische Einfluss auf den Balkan destabilisierend wirken sollte. Die letzte Äußerung von David Cameron bietet nur ein Beispiel. Das heißt, dass wenn Russland als ein Feind des Westens betrachtet wird, gilt es auch für die potenziell pro-russische Serben. Wenn man also die Russen bekämpfen will, muss man auch die Serben auf dem Balkan einkreisen und unter Kontrolle bringen. Das gilt nicht nur für Serbien, sondern auch für die Serben in Bosnien und Herzegowina oder in Montenegro. Mit anderen Worten, wird nicht nur die serbische Regierung, sondern das serbische Volk als Ganzes als geopolitische Herausforderung eingestuft. Nur daraus ist die westliche Politik gegenüber den Serben zu erklären, zum Beispiel den Druck auf Republika Srpska oder auf die Serben in Kosovo und Metohien. Daraus folgt noch eine Vereinfachung. Auch in Serbien denken manche Autoren, dass es eine Gleichsetzung zwischen auswärtiger Orientierung und politischer Ideologie gibt. Das heißt, dass die liberale Orientierung mit einer pro-westlichen Haltung gleichzusetzen ist, während die konservative Traditionalisten und Nationalisten an Russland orientiert sein sollen. In den westlichen Medien kann man lesen, dass der Hauptträger der pro-russischen Orientierung in Serbien die sogenannten rechtsextreme Kräfte sind. Diese Deutung, die vor allem in serbischen liberalen Kreisen Wurzeln geschlagen hat, stellt eine Verzerrung der Geschichte dar. Schon im serbischen nationalen Programm aus dem 19. Jahrhundert, also Nacrtanje oder Entwurf, schrieb Ilija Garaschin in 1844, dass das Bündnis zwischen Russland und Serbien ein natürliches wäre, aber trotzdem wurde er gegenüber Russland eher nüchtern, vorsichtig und skeptisch bleiben. Auch später waren die serbischen Konservativen ziemlich russlandskeptisch und befürworteten eine Orientierung an Österreich-Ungarn bzw. an Deutschland. Von ihrer Seite aus hatten die serbischen Konservative damals Angst von einer möglichen Russifizierung der Serben und haben die panslawistische Politik als absurd abgelehnt. Einige Konservativen dachten, dass ein Bündnis zwischen Russland und Serbien unmöglich bleiben wird, solange Russland die Idee eines Großbulgarien zu Schaden Serbiens bewerkstelligen will. Manche von Konservativen wussten zwischen dem russischen Volk und der russischen Diplomatie zu unterscheiden. Andererseits waren die serbischen Liberalen im 19. Jahrhundert grob gesagt eine an Russland orientierte Partei. Als die russischen Traditionalisten im Jahr 1860 einen Hinterbrief an die Serben veröffentlicht haben, wo die Westernisierung der orthodoxen Balkanvölker kritisiert wurde, hat dabei Metropolit Michailo eine große Rolle gespielt. Das ist besonders interessant, weil der Metropolit in der engen Beziehung zu der liberalen Partei gestanden hat. In dem Hinterbrief, dass die Serben, steht, dass die Serben ihre Identität und Selbstständigkeit erhalten sollen und dass die Orthodoxie die Grundlage des serbischen und slawischen Wesens ist. Der Metropolit dachte, dass die außerpolitische Bindung Serbiens an Wien zum schnellen Verbreitung des Materialismus und Rationalismus in Serbien führen könnte und dass eine solche Entwicklung nur mit einer starken Orientierung an das orthodoxe Russland vorzubeugen ist. Man sollte auch fragen, was es überhaupt heißt, pro-russisch zu sein. Es ist offensichtlich, dass Russland nicht homogen ist und niemals war. Mehr als 1 Million der sowjetischen Bürger, darunter 700.000 Slawen, kämpften auf der deutschen Seite im Zweiten Weltkrieg. Das zeigt, wie tief die Spaltung innerhalb Russlands waren, diese Spaltungen ja, waren. Daraus ergibt sich, dass man damals die eigene pro- oder antikommunistische Haltung mit einer russlandfreundlichen Haltung rechtfertigen könnte. Zum Beispiel zeigte König Alexander Sympathien für die weißen Russen und die russische Kirche im Exil und Emigranten, gepaart mit einer deutlichen antisowjetischen Haltung. Bis 1940 hatten das Königreich Jugoslawien keine diplomatischen Beziehungen mit dem Sowjetstaat. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat die serbische Rechte konsequent zwischen der Sowjetunion und Russland unterschieden. Andererseits war die damalige Position der Sowjetunion eher serbischfeindlich. Moskau betrachtete das Königreich Jugoslawien als ein Werkzeug der großserbischen Bourgeoisie und unterstützte separatistische Bewegungen, darunter auch kroatische Bewegung. Für Komintern war das Regime im Land monarchofaschistisch. Um die heutige Lage Serbiens zu verstehen zu können, muss man also die einfache Formel über Bord werfen. Die Serben und Russen sind zwei verschiedene Völker mit auffälligen Ähnlichkeiten, aber auch mit eigenen besonderen geschichtlichen Entwicklungen. Die beiden Völker teilen das orthodox-byzantische Erbe. Der orthodoxe Glaube spielt für die Russen wie auch für die Serben eine große Rolle. Geschichtlich betrachtet waren das Gelübde und die nationale Kirche für die Serben das Fundament der völkischen Identität. Die schweren Erfahrungen mit dem Islam während der osmanischen Besetzung des Balkans, dem katholischen Proselytismus und Unierungsversuchen und mit der Westernisierung überhaupt hatten große Teile des serbischen Volkes vor allem in den Randgebieten dazu getrieben, in Russland einen Beschützer des orthodoxen Glaubens und der traditionellen Kultur zu suchen. Das alles hat manchmal zu einer unkritischen Romantisierung Russlands geführt. Und es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die beiden Völker von slawischer Herkunft sind. Obwohl die ethnisch-kulturellen Ähnlichkeiten und traditionelle enge Beziehungen nicht zu leugnen sind, bleiben die Serben und Russen verschiedene Völker mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein und eigenen nationalen Interessen. Zum Beispiel haben die im Habsburgerreich lebenden Serben schon im 18. Jahrhundert ein ausgeprägtes Nationalbewusstsein gezeigt und gegen Katholisierung bzw. Unierung wie auch gegen die Russifizierung Widerstand geleistet. Im 19. Jahrhundert sah Leopold von Ranke in Griechenland und Serbien die Organe des Genius des Okzidentes, beziehungsweise waren sie für ihn Teile der christlichen bzw. abendländischen Zivilisation. Man darf nicht vergessen, dass die serbische intellektuelle Elite seit dem 19. Jahrhundert überwiegend an den deutschen und französischen Universitäten ausgebildet wurde. Noch einmal muss man unterstreichen, dass die serbisch-russische Beziehungen kompliziert und komplex sind. Dieses Thema verlangt eine lange und objektive geschichtliche Analyse. Für diese Analyse haben wir jetzt keine Zeit. Am meisten kennen die Journalisten und Moralisten die Geschichte sehr schlecht und vergessen, dass die Geschichte hilfreich ist, um das Verhalten zu verstehen und die Grenzen zu erkennen, innerhalb derer die Lösungen zu suchen sind. Und die Geschichte sagt, dass es seit dem 19. Jahrhundert keinen Frieden auf dem Balkan ohne Russland gab. Also Russland ist auf dem Balkan eine Konstante. Jetzt, unabhängig von der Geschichte, muss man die heutige Lage Serbiens analysieren. Und es gilt, einige Tatsachen festzustellen, die für die gegenwärtige serbische auswärtige Orientierung von Bedeutung sind. Also, eins. Serbien wurde am Ende des 20. Jahrhunderts von der NATO bombardiert. Die westlichen Mächte unterstützten die einseitige Abspaltung von Kosovo, wie auch die Verkrüppelung des serbischen ethnokulturellen Raums durch die künstliche Grenzen und Schaffung der neuen empfundenen ethnischen Identitäten. In diesem Sinne über die westlichen Mächte noch heute Druck auf den serbischen Teilen von Bosnien und Herzegowina aus. Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen den Präsidenten der Republika Srpska Milorad Dodik verhängt und das EU-Parlament hat dieselben Maßnahmen gefördert. Gleichzeitig fördern die Muslime von dem hohen Repräsentant Christian Schmidt die Entlassung von Dodik. Es ist deutlich, dass das Ziel ist, die rechtlich anerkannte wesentliche Autonomie der Republika Srpska abzuschaffen und die Serben unter den Kontrolle von Sarajevo zu setzen. Natürlich sind alle Serben, unabhängig von ihren politischen Präferenzen, gegen die Zentralisierung Bosnien. Der Konflikt zwischen den westlichen Mächten und den Serben war also kein Missverständnis und auf keinen Fall eine Frage der Demokratie oder Liberalisierung, sondern in erster Reihe eine geopolitische Frage. Im jugoslawischen Bürgerkrieg wollten die Serben nach dem Zerfall des jugoslawischen Vielvölkerstaats seinen eigenen relativ homogenen Nationalstaat gründen, gerade im Moment, als der Westen sich zur Überwindung der Nationalstaaten durch die Schaffung multikulturalistischer und transnationaler politischer Strukturen anschickte. Nach der Aggression von 1999 hat die NATO den Krieg mit anderen Mitteln weitergeführt. Die Prozesse vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gehören dazu, wie auch die Erpressung in Bezug auf Kosovo in der Gestalt des Brüsseler Abkommens oder des französisch-deutschen Plans für Kosovo. Gleichzeitig hat Serbien von der EU nicht zu erwarten, weil die Mitgliedschaft Serbien in der EU mit der Anerkennung der Scheinunabhängigkeit Kosovos faktisch verbunden ist. Das Europäische Parlament erklärte 2021 die Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo zur Bedingung für einen serbischen Beitritt in die EU. Politisch betrachtet ist der Stabilisations- und Assoziierungsprozess ein institutionelles Instrument zur Erhaltung der Resultate der Kriege, die die NATO gegen die Serben in der Zeit der westlichen Hegemonie geführt hat. Das heißt, dass wenn die Serben ihre Souveränität, ihre Grenzen und ihren nationalen Selbstrespekt erhalten und eigenen Interessen verteidigen wollen und nicht auf der Stufe einer Kolonie erniedrigt werden, muss man Widerstand gegen die westlichen Mächte leisten. Die Serben waren das erste Opfer der Globalisten und in der heutigen Weltlage wäre es notwendig, auszuhalten, um später in einem anderen weltpolitischen Kontext die nationale Selbstbehauptung sichern zu können und einen verdienten Status zu erringen. Ihre gegenatlantische Haltung haben die Serben am Ende des 20. Jahrhunderts deutlich gezeigt. Also die Serben sind das einzige europäische Volk, das nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Verbündete hinter sich, ohne durchgedachte Strategie, ganz allein und ganz instinktiv der atlantischen Kräften Widerstand geleistet hat, was natürlich mit dem ausgeprägten nationalen Bewusstsein eng verbunden ist. Zwei. Die Serben sind im Vergleich mit den anderen Völkern Europas noch ein relativ konservatives, traditionalistisches und nationalbewusstes Volk. Die serbische orthodoxe Kirche spielt eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben des Landes. Die Kirche ist traditionalistische, patriotische und familienschützende Institution. Aus der orthodoxen Perspektive ist jede Idee von einem Weltstaat wie auch eine No-Border-Ideologie ein Unsinn. Das himmlische Serbien kann nicht in einer globalistischen One-World-Ideologie aufgelöst werden und die serbische Kirche ist entweder eine Nationalkirche oder keine Kirche mehr. In der Welt der Orthodoxie gibt es keinen Raum für die Homo-Ehe oder für die neue Gender-Ideologie. Die Kirche, die die Zeiten des Kommunismus überlebte, hat viele Erfahrungen mit dem Totalitarismus gesammelt und bleibt bereit, die neu gekleideten totalitären Tendenzen zu bekämpfen. Wie der Patriarch der serbischen orthodoxen Kirche Porfirije sagte, Zitat, die Kirche versteht voll und ganz die grundsätzlich berechtigte große Sorge unseres Volkes, dass sich bei der groben Förderung und Auferlegung von Politiken und Ideologien, die darauf abzielen, die Säule zu zerstören, auf denen unsere Identität seit Jahrhunderten aufbaut, alles zerbrechlich, relativ und fließend zu machen, tiefe und systematische Bedrohung aller Grundwerte, gegen denen er seit Jahrhunderte treu ist, insbesondere der Heiligkeit von Ehe und Familie. Zitat Ende. Der Patriarch hat aufgewiesen, dass das Ziel der LGBT-Ideologie ist, unsere Gesellschaft, unsere Werte und unsere Lebensweise zu verändern. Diese Ideologien der posthumanistischen Gesellschaft stellen nicht nur die Ehe oder Familie in Frage, sondern auch den Mensch als solches. Daraus kommt, dass der Patriarch zum Schluss, dass für die orthodoxen Christen die LGBT-Ideologie unakzeptabel sein muss. Mit anderen Worten, obwohl die Serben die Besiegten von 1999 sind, hat das Volk die Ideologie des Sieges als eigenen Rahmen zur Interpretation der Wahrheit nicht übernommen. Daraus folgt, dass der Konflikt mit den Globalisten nicht nur geopolitisch, sondern auch ideologisch oder, wenn man es so nennen will, geistig ist. Die ganze linksliberale Ideologie, die heute in Europa hegemonial geworden ist, bleibt für die breiten Masse des serbischen Volkes nicht nur fremd, sondern etwas, was vollkommen unakzeptabel ist. Um noch einmal den Patriarch zu zitieren, es ist inakzeptabel, dass die Medien, die Schule, Kultur, die politischen Einrichtungen zu Mitteln des psychologischen und moralischen Drucks umwandeln im Dienste des sozialen Engineers. 3. Wenn der Konflikt zwischen den westlichen Mächten und den Serben geopolitisch wie auch ideologisch ist, ist es völlig klar, dass dieser Kampf die Kräfte Serbiens politische wie auch ideologische weit überschreitet. Mit anderen Worten, ist Serbien zu klein, um zu versuchen, allein gegen die westliche Welt zu stehen. Das haben wir im 90er Jahren versucht und das hat keine guten Resultate mitgebracht. In dieser Situation braucht man Verbündete. Für alle relativ kleinen Länder ist es etwas Selbstverständliches. Trotzdem darf man die Verbündeten nicht idealisieren. Eine westliche Moralisierung der Politik ist nicht mit einer anderen zu ersetzen. Wie schon Bismarck wusste, in der Politik geht es nicht um die Bestrafung etwaiger Versündigungen gegen das Moralgesetz, sondern um den Vorteil meines Volkes. Von Carl Schmitt hat man gelernt, dass der Feind keine moralische, ökonomische oder ästhetische, sondern eine politische Kategorie ist. Es gilt auch für den Freund. Und die Freunde folgen ihren eigenen Interessen. Für eine kleine Nation ist es von existenzieller Bedeutung, weil die unrealistische Betrachtung der Lage fatal sein könnte. Selbstverständlich gilt Russland als strategischer Partner Serbiens und das Volk hat das instinktiv erkannt. Im heutigen Moment ist die Stärkung der geopolitischen Position Serbiens nur durch die strategische Partnerschaft mit Russland machbar. Das ist insofern logisch, weil die Regierung Russlands und die russische Öffentlichkeit unmissverständlich der Meinung sind, dass die Provinz Kosovo und Metochien ein unveräußerlicher Teil der Republik Serbien ist und dass es außerdem für Russland nicht akzeptabel ist, die Republika Srpska mit ihrem in einem einheitlichen Bosnien und Herzegowina aufgehen zu lassen, indem die Serben von Muslimen dominiert würden. Das sind nur zwei für Serben sehr bedeutsame Beispiele, die einen Unterschied zwischen der russischen Haltung und der Haltung des politischen Westens markieren. Doch diese Bindung an Russland soll auf keinen Fall das Resultat der emotionalen Betrunkenheit oder romantisierter slawischer Brüderlichkeit sein, sondern aus nüchterner politischer Erwägung erfolgen. Es ist nicht wünschenswert, ein Hegemon durch einen anderen zu ersetzen Und genau darin hatte Dimitrios Kisoudis den großen Unterschied zwischen den USA und Russland und China gesehen, dass die USA Anspruch auf eine unipolare Welt, sprich Weltherrschaft, erheben, während Russland und China eine multipolare Welt anstreben, in der Europa als Pol eigenständig Freunde einziehen und Feinde abstößt. Mindestens strebt Russland eine multipolare Weltordnung an, die kleinen Staaten etwas mehr Spielraum überlässt. Und im heutigen Moment ist nur Russland fähig, den Druck der NATO auf den Balkan zu lockern und das weitere Zerdrücken des serbischen ethnokulturellen Raums zu stoppen. 4. Diese Partnerschaft könnte auch für die Russen von Belang sein. Zum Beispiel hat Alexander Dugin mehrmals die geopolitische Bedeutung Serbiens für Russland ganz deutlich hervorgehoben und eine Allianz zwischen Serbien, Bulgarien und Griechenland mit Russland vorgeschlagen. Seiner Meinung nach ist Serbien die geopolitische Erweiterung Russlands. Nicht ohne eine gewisse Übertreibung sagt Dugin explizit, dass das serbische und russische Schicksal auf der geopolitischen Ebene dasselbe Schicksal ist. Auf der anderen Seite hat er die Serben die Avantgarde der euroasiatischen Kräfte und Vorkämpfer gegen die unipolare Welt genannt. Und auch im Tucker Carlson-Interview hat Präsident Putin zweimal oder dreimal Serbien explizit erwähnt. Vor allem sollte man wieder die NATO-Aggression gegen Jugoslawien 1999 und ihre Bedeutung für Russland in Betracht nehmen. Damals hat die russische Elite begriffen, dass mit der russischen Integration im Westen nicht zu rechnen ist, was auch zum Verlust der westlichen moralischen Überlegenheit geführt hat. Natalia Narodschitskaya schreibt, dass Serbien ein Hindernis für die militärisch-politische Besetzung Europas durch die NATO darstellte. Daraus folgt, dass die NATO-Aggression gegen Serbien gleichzeitig der Krieg gegen Russland, aber auch gegen Europa gewesen ist. 5. Die Partnerschaft bleibt aber durch die einige Faktoren begrenzt. Zuerst ist Russland weit weg von Serbien und es gibt keine Landverbindung zwischen den Staaten. Abgesehen von Bosnien und Herzegowina ist Serbien von den NATO-Ländern angekreist. Und naja, NATO ist noch in Bosnien und Herzegowina militärisch präsent. Nach dem Krieg haben die Amerikaner ein großes Heerlager im Kosovo, also Bonn-Stil, eingerichtet. Und seit 2008 und die Abspaltung von Montenegro hat Serbien den Zugang zum Meer verloren. Die Tatsache, dass die NATO auf dem Balkan militärisch präsent und die Landverbindung mit Russland nicht vorhanden ist, kompliziert die Lage Serbiens. Eine von den USA unterstützte und erlaubte Intervention gegen Republika Srpska oder gegen die Serben in Kosovo und Metohien bleibt noch eine Möglichkeit als Schritt gegen Russland. Die westlichen rechtswidrigen Waffenlieferungen an Kosovo wie auch die Entsendung von amerikanischen Instruktoren zur Ausbildung beim Einsatz und Wartung dieser Waffen bietet nur ein Beispiel. Laut amerikanischer Darstellung liegt der Verkauf im Interesse der Vereinigten Staaten, da auf diese Weise die Verteidigungsfähigkeit eines europäischen Partnerstaats gestärkt wurde. Deswegen wäre es für Serben von Wichtigkeit, die militärische Neutralität zu erhalten und zu versuchen, sich auf die ideologische Seite und geistige Stärkung zu konzentrieren. Darüber hinaus muss man einstehen, dass die Mediensphäre, dass in der Mediensphäre die russische Präsenz fast unauffällig ist. Die Serben haben schon einmal den Medienkrieg verloren. Im Vergleich mit den deutschen linksliberalen Stiftungen ist die russische Seite weniger aktiv. Es scheint, dass die russische Seite für den Ideenkrieg nicht vorbereitet ist. Der westliche Einfluss auf den serbischen politisch-mediale Klasse ist auch erheblich. 6. Deswegen wäre es gleichzeitig ebenso sinnvoll für Serbien, gute Beziehungen vor allem mit Ungarn zu erhalten und zu vertiefen. Die Auszeichnung von Viktor Orban von Seiten Patriarch Porphyrie stellt einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar. Präsident Orban wurde auch von Präsidenten der Republika Srpska Milorad Dodik mit der höchsten Auszeichnung geehrt. Manche Autoren behaupten, dass die Beziehungen zwischen Ungarn und Serbien sehr intensiv sind und dass diese Beziehungen historisch gesehen die beste in der neueren Geschichte sind. Die energetische Zusammenarbeit zwischen der Republika Srpska und Ungarn ist auch in diesem Zusammenhang zu betrachten. Sprich, es gibt ein Potenzial für eine tiefe wirtschaftliche, politische und geistige Zusammenarbeit zwischen Belgrad und Budapest auf der christlichen Grundlage. Gleichzeitig hat Präsident Dodik in seinem Interview für Voice of Europe seine Sympathie für die AfD klar ausgedrückt. Mit anderen Worten, obwohl die strategische Partnerschaft mit Russland für die Serben eine Notwendigkeit ist, muss man auch nach anderen Verbündeten suchen. Der Widerstand gegen die atlantische Politik kann nur in einem europäischen Kontext erfolgreich sein. Das heißt, dass Serbien nicht nur seine eigene Lage erkennen muss, sondern auch Takt für potenzielle Änderungen zeigen sollte. Nur dadurch kann der Widerstand von 1999 Sinn erhalten. Man darf die eigene Stärke nicht verspielen. Ob die politische Klasse in Serbien auf der Höhe der Aufgaben der Zeit ist, bleibt leider fraglich oder fragwürdig. Aber der politische Instinkt und das nationale Bewusstsein der Jugend entfachen die Hoffnung, dass Serbien seine politische Existenz bewahren wird. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Applaus